Ja, für mich ist Shenzhen, wenn ich das höre, lange so ein Begriff gewesen. Das ist so eine Art Absender. Das ist da, wo ich krieg viel Post, meine Päckchen herkommen. Aber tatsächlich war das irgendwie so eine Blackbox. Ich konnte damit nicht so viel anfangen, war so abstrakt. Das ist irgendwo weit weg. Wer packt das eigentlich alles ein? Wie sieht das da aus? Und irgendwann war für mich klar, ich muss da mal hin. Ich muss mir das mal angucken. Und vor 1,5 Jahren habe ich das auch das erste Mal geschafft. Und ja, ich habe sehr viele Fotos gemacht und auch so ein paar Sachen gelernt. Am Ende waren natürlich mehr Fragen offen danach als davor. Aber ja, die Sachen, die ich gelernt habe, will ich mit euch teilen und ein paar von diesen Fotos, die ich gemacht habe, auch mit euch teilen, damit ihr euch vielleicht auch vorstellen könnt, wie es da aussieht und damit für euch vielleicht dieses Mysterium oder dieses Abstrakte, das ist Shenzhen, vielleicht ein bisschen verschwindet. Ja, die meisten Bilder sind von mir. Es gibt so ein paar Bilder, die historisch sind, die habe ich natürlich nicht selber gemacht, aber das sind in der Regel dann gekennzeichnet. Ja, China ist halt groß. Wir wissen, Shenzhen ist irgendwo in China. Ich habe aber mal eine Karte gemacht, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, wo das überhaupt ist. Da unten im Süden, zwischen Hongkong und Guangzhou. Guangzhou kennt man vielleicht, ist neben Shenzhen, Beijing und Shanghai eine dieser vier wichtigen großen chinesischen Städte. Und dass Shenzhen dort liegt, ist tatsächlich kein Zufall. Und vielleicht kennt ihr diese Bilder oder diese Story, dass vor 30, 50 Jahren war Shenzhen ein kleines Fischerdörfchen mit 30.000 Einwohnern. Und ja, in den 70ern stimmte das tatsächlich. Also es war jetzt nicht ein Dörfchen, es war sehr, sehr viele kleine Fischerdörfchen über eine große Fläche verteilt. Ich habe das mal mir so ein bisschen, um das vorstellen zu können, hochgerechnet, die Einwohnerzahl auf die Fläche und das ist tatsächlich dünner besiedelt gewesen, als Brandenburg heute besiedelt ist. Das änderte sich dann sehr stark Ende der 70er Jahre bzw. 1979. China ging es zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, schlecht, jedenfalls wirtschaftlich. Und man hat sich überlegt, wie kann man das ändern? Und das war halt auch der Zeitpunkt, wo andere asiatische Staaten irgendwie geboomt haben. Und man hat sich überlegt, okay, vielleicht wollen wir doch ein bisschen Kapitalismus schnuppern, was kann man machen? Und haben sich dafür entschieden, Sonderwirtschaftszonen auszurufen. Das ist eine Art, was man heutzutage immer noch macht oder was in China es öfter gibt, dass wenn man Reformen vorhat oder größere Gesetzesänderungen, dass man sich eine Region vornimmt oder mehrere Regionen, um das da auszuprobieren. Oft wird es dann anders gehandhabt und dann schaut man halt, was gut funktioniert und was nicht funktioniert. Und so hat man das auch 1979 unter Deng Xiaoping mit dieser Öffnung zum Besten gemacht und hat vier Sonderwirtschaftszonen ausgerufen, darunter Shenzhen. So, was heißt das jetzt? Man hat sich überlegt, okay, ich glaube, die wichtigsten Änderungen waren, dass ausländische Unternehmen durften investieren und private Menschen konnten relativ einfach ein eigenes Business gründen. Damals hat man das mit diesen Zonen wirklich sehr restriktiv gemacht und es gab anfangs tatsächlich einen Zaun um Shenzhen, um so, wenn da was Schlimmes passiert, dass das ja in diesem Zaun drin bleibt. Aber es hat total super funktioniert. Es hat besser funktioniert, als sich, glaube ich, alle vorstellen konnten. Und gleichzeitig war es so, dass diese Lage in der Nähe zu Hongkong zu diesem Erfolg beigetragen hat. Hongkong ist natürlich damals, war britische Kolonie, gleichzeitig aber auch chinesischer Kulturraum und hatte vor allem eine Logistik oder gute Logistik und auch eine ja, in den Westen integrierte Finanzindustrie. Gleichzeitig war es halt so, dass es zu dem Zeitpunkt viele. Ja, das war so der Boom des, ich weiß nicht, ob es Outsourcing oder Globalisierung der Produktion war. Viele westliche Firmen haben angefangen, in ja, Niedriglohnländern zu produzieren und ja, die Produktion vor allem nach Asien zu verlegen. Da gab es aber zu dem Zeitpunkt schon eigentlich vier große Player. Das war Japan, Singapur, Taiwan und eben Hongkong. Und Hongkong war wie die anderen vor allem bekannt durch ihre oder so attraktiv durch die Logistik auf der einen Seite, aber auch durch die niedrigen Löhne. Das Problem ist, dass man sich in Hongkong wenig Gedanken drüber gemacht hat, was passiert, wenn die Löhne steigen. Und das ist in dem Moment passiert, also jedenfalls die Produktionskosten sind durch höhere Mieten für Fabriken und so weiter gestiegen. Und in dem Moment war die Öffnung für Shenzhen halt total super, weil für zum Beispiel das, was Hongkong ausgemacht hat, die Logistik, ob die Fabrik jetzt 20 Kilometer weiter nördlich ist, nicht so eine große Rolle spielt, wenn wir über globales Shipping sprechen. Dementsprechend hat diese Produktion, also viele Fabriken sind vor allem aus Hongkong nach Shenzhen gewandert. Und irgendjemand musste da ja auch arbeiten. Deswegen sind sehr viele Menschen in die Stadt gezogen, um dort zu arbeiten, um dort ihr Glück zu versuchen. Und weil da gab es plötzlich viel Arbeit. Und da die aus diesem ganzen Land kamen, ist in Shenzhen so eine Art, ja, vielleicht nationaler Schmelztiegel entstanden, wo ja, also aus den verschiedensten chinesischen Regionen mit ihren Kulturen die Leute das mitbrachen. Das merkt man heute noch am Essen, dass es keine Shenzhener Küche gibt, aber so eine Fusionsküche aus allen möglichen Regionen. Und zum anderen, wo es auffällt, ist, dass in Shenzhen Mandarin gesprochen wird, während in der kompletten Umgebung, also in Hongkong oder in der ganzen Guangdong-Provinz, alles, was sich da ringsherum entspricht, eigentlich Kantonesisch die Sprache ist, die gesprochen wird, aber Mandarin ist halt die Sprache, die überall oder die so gut wie alle Chinesinnen können und sprechen. Und ein wirklich interessantes Ding finde ich, dadurch, dass es nicht so diese alteingesessenen Menschen aus Shenzhen gibt, gibt es so eine Kultur so, if you are in Shenzhen, you are a Shenzhener. Wenn du hier bist, dann bist du eine von uns und ja, das finde ich eigentlich ein sehr einladendes Motto und das scheint auch tatsächlich so gelebt zu sein. Ja, Shenzhen heute sieht so aus, geschätzt so etwa 20 Millionen Menschen leben da. Das ist jetzt ein Bild von der vom Finanzdistrikt. Die Finanzindustrie ist da auch mittlerweile sehr groß. Rechts sieht man dieser große Tower, das ist das Ping An Center. Das ist das zweithöchste Gebäude Chinas und das fünfthöchste Gebäude der Welt. Also man kann sehen, diese Stadt boomt auf allen Ebenen. Und Teil des Erfolges ist die Elektronikindustrie und die Elektronikmärkte. Anfangs war es natürlich so, dass es für die Produktion schwierig oder für die Menschen schwierig oder für die Fabriken, die mussten irgendwo ihre Komponenten herbekommen, die sie halt in den Elektronikartikeln verbauen und dementsprechend haben sich natürlich Märkte gebildet. Das Problem war, dass es gar nicht so einfach war, an diese Komponenten zu kommen. China war immer noch sehr abgeschottet gegenüber dem Rest der Welt und deswegen wurden zum einen viele recycelte Komponenten verwendet, das heißt Elektroschrott wurde importiert und da die Komponenten runtergelötet und gleichzeitig gab es so ein bisschen einen Mangel an neuen Teilen. Dementsprechend hat sich die SEG gegründet. Das waren im Prinzip viele von diesen HändlerInnen, die Teile verkauft haben, die sich zusammengetan haben, um zum einen vor den internationalen großen Unternehmen beim Einkauf bessere Konditionen zu bekommen und zum anderen diesen ganzen bürokratischen Importkram abzuwickeln. Und ja, heute gibt es immer noch diese Märkte. Das hier ist Wuxiangbei. Das ist ja, da wo damals schon die Märkte waren und wo sie heute immer noch sind. Und das Schöne ist, dass diese Märkte nach wie vor so ein sehr einfacher Zugang ist zu der Elektronikindustrie in Shenzhen, weil man halt einfach hingehen kann. Dieses Gebiet, also Wuxiangbei, besteht aus sehr, sehr vielen Malls oder Kaufhäusern, die sehen so aus und teilweise sind da 12 bis 14 Stockwerke nur Elektronikmärkte drin. Ja, das da sind alles Scooter, kommen wir später noch drauf zurück. Von innen sehen die Märkte so aus, aber es ist ein bisschen schwierig, diese Größe zu fassen, weil es gibt halt ganz viele Bilder von diesen Lichthöfen in der Mitte, aber wenn man so ein bisschen hinten auf die Lampen schaut, da sieht man das ganz gut, dass das noch sehr tief weiter in die, also das einfach von der Fläche sehr groß ist. Und selbst diese Lichthöfe sind von der Höhe so ein bisschen trügerisch, weil teilweise ist es so, dass drunter und drüber auch nochmal Stockwerke mit Märkten sind. So. Wie sehen diese Läden da drin eigentlich aus? Das sind sehr, sehr kleine Läden. Auf der linken Seite sehen wir, das ist schon sozusagen fast die Luxusvariante, ein Stand, den man vorne zumachen kann. Ganz oft sind es auch einfach so, dass es nur Tische sind mit einem Regal dahinter und einem Tresen, von denen das dann verkauft wird. Und wenn man sich das anguckt, kann man auch so ein bisschen verstehen, warum AliExpress-Shops so aussehen, wie sie aussehen. Das sind ja ganz oft sind das kleine Shops, wo es nur so 20, 50 Produkte gibt und weil das genau so ist, wie diese Stände in diesen Märkten funktionieren. Das sind halt Menschen, die sich auf eine bestimmte Produktkategorie sehr stark konzentrieren und eben das verkaufen. Hier haben wir nochmal so ein anderes Bild, wo dann so ein bisschen Lager quasi mit angedockt ist. Teilweise ist es auch so, dass die kleineren Stände dann zu einem größeren merchen. Das passiert schon auch. Aber ganz typisch sind diese, das habe ich auch gelesen, dass es schon früher in den ersten Jahren dieser Märkte so war, diese One-Meter-Stalls, diese wirklich 1-2 Meter breiten Stände, was einfach ein sehr kleines Business ist, wo sich Leute aber sehr spezialisiert haben. Ja, und so sieht das dann aus, wenn ihr 10 Widerstände bei Ali bestellt, dann ist dann wirklich eine Person, die das von der Rolle holt und abschneidet und in Briefumschläge wirft. Ja, was gibt's jetzt in diesen Märkten? Alles von kleinen Bauteilen in praktischen Müsli-Schalen zu Flugtaxis. Ich glaube, Dorobert wird jetzt die Sprache verschlagen. Absurde Sachen wie digitale Grammophone, riesige AirPods. Ich glaube, das sind so Bluetooth-Boxen. Es gibt ganz viele Sachen, wo ich immer denke, so, oh, eigentlich hätte ich das kaufen sollen. Aber viele Sachen von denen kann man im Zweifel auch einfach bei AliExpress bestellen. Wackeldackel Steve Jobs, Steve Jobs in großer Lebensform, so Madame Tussauds-mäßig. Also das ist wirklich gute Qualität, aber das Absurde bei dem Ding ist, dass es noch irgendwie AI-Stimmensynthese und du kannst dich dann mit deinem Idol unterhalten. Und gleichzeitig ist es so, dass diese Malls halt auch extrem riesig sind. Also das ist jetzt zum Beispiel HQ Mart, beziehungsweise ein Teil davon. Und die sind so groß, ich habe mich darin verlaufen. Ich muss aufs Klo und bin den Schildern zu den Toiletten gefolgt. Und habe dann nicht mehr zurückgefunden. Meine Freundin dann so, ich weiß nicht, lass uns bitte vor dem Eingang, wo wir reingekommen sind, treffen. Geh zum nächsten Ausgang und merke dann so, okay, um jetzt wieder zurückzukommen, muss ich über eine Ampelkreuzung gehen. Wie hat das funktioniert? Liegt daran, man sieht das ein bisschen in der Mitte von diesem Gebäude, ist so ein schwarzer Durchgang, da geht einfach eine Straße durch. Ich habe das hier auch nochmal visualisiert anhand von so einem Luftbild. Das, was da eingebaut ist, das ist so das Kerngebiet von Wuchang Bay. Das sind die Elektronikmärkte quasi. Um das so ein bisschen ein Größenverhältnis zu haben, also man sieht da zwar viele Hochhäuser, aber da unten im Süden geht so eine Straße durch oder an der südlichen Kante, das ist glaube ich eine 8- bis 10-spurige Straße. Genau, ich habe ja auch noch so eine Legende dran, also das ist so ein Kilometer hoch, mal ungefähr einen halben Kilometer breit und im Prinzip ist alles da, sind Elektronik-Malls. Die Großen sehen dann im Prinzip so aus, es ist wirklich sehr, sehr flashy, es ist sehr, sehr bunt, sehr viel, ein bisschen, ja, Überreizung ist da auf jeden Fall dabei und gerade wenn man reinkommt, sieht man ja diese ganzen, in diesen Eingangsbereichen oder in den wirklich direkt an den Eingängen hat man ganz viele von diesen Ständen, die so sehr bunt, Plastik, China Gadget, das was wir sagen würden, was man auf Wish bestellt. Das Lustige ist aber, dass bei diesen Ständen trotzdem, also es gibt ganz viele Stände, die dann halt irgendwie diesen ganzen USB-Ladeadapter, Kabel und so weiter haben, aber im Hintergrund stehen dann trotzdem nochmal irgendwelche hochwertigen Mikroskope. Was ich auch ganz spannend finde, man denkt ja immer so, ja, Consumer-Produkte, dies, das. Aber was ich ganz spannend finde, ist, dass in den letzten 10 Jahren ist es eigentlich passiert, nachdem DJI und Anker halt so groß geworden sind mit ihren Marken, dass es jetzt immer mehr Unternehmen gibt, die auch eine Marke bauen wollen und für ihr Produkt mit Qualität stehen wollen. Und das kann man sich da so ein bisschen angucken, was so die neuen Unternehmen sind, die da shiny kleine Stores aufmachen oder auch nur so ein Regal haben und kann irgendwie gucken, wie ist die Qualität. So von hier aus, so aus der Ferne, würde jetzt niemand eine Outhell-Drohne oder sowas kaufen. Aber wenn man vor Ort ist, kann man die halt ausprobieren und kann damit rumspielen und gucken, ob das jetzt wirklich coole Qualität ist. Ja, und dann direkt daneben hat man dann so Stände, die sehen ungefähr so unordentlich aus wie mein Schreibtisch und da bauen halt Leute Computer auseinander und zusammen. Es gibt Stores, die sich auf gewisse Marken konzentriert, weil man muss sich das so ein bisschen vorstellen, es sind halt wirklich tausende von Stores, die es da gibt und natürlich versuchen die sich so ein bisschen abzuheben und was Eigenes zu machen, konzentrieren sich halt zum Beispiel auf eine Marke. Das mögen jetzt nicht offizielle Synology oder Seagate Stores sein, aber das sind halt Stores, die sich dann auf ein bestimmtes Produkt und eine bestimmte Marke konzentriert haben. Was man dann am Rand überall noch sieht, sind Stände, die Kabel und Stecker in allen Formen und Farben verkaufen. Und ein Stück weiter sieht man dann, dass diese Stecker teilweise auch noch in den Ständen zusammengelötet werden. Und das ist vielleicht auch so ein Tipp. Und das ist egal, ob ihr vor Ort seid oder ob ihr einfach auf AliExpress bestellt. Wenn ihr ein spezielles Produkt braucht, was ihr einfach nicht finden könnt, dann schreibt einfach so einen Händler an, der ein ähnliches Produkt, sucht einfach Händler, die ein ähnliches Produkt haben, schreibt die an und fragt, ob sie sowas für euch haben. Und die Wahrscheinlichkeit ist ganz hoch, zum Beispiel bei so einem Adapter, dass sie das selber zusammenlöten können oder dass sie irgendjemanden einen anderen Store kennen, der sowas hat und das für euch organisieren können und euch dann verkaufen. Es gibt dann Stände, die verkaufen Lithium-Akkus. Das ist super wild, da reinzugucken, weil da sind so Spiegel verbaut und diese Akkus mit ihrem Gold- und Silberfolie spiegeln dann auch noch. Das ist so ein bisschen flashy. Und was mir erst, als ich die Folien zusammengebaut habe, aufgefallen ist, da oben links in der Ecke, ich weiß nicht, ob hier diese... Da ist so ein Eimer, das ist im Zweifel ein Löscheimer, falls so ein Akku doch mal Feuer fängt. Es gibt natürlich Stores, die Tools verkaufen und da haben wir auch gemerkt, dass wenn man da so reingeht, obwohl es so viele Stände gibt, ist man ganz schnell dabei, dass man so ein bisschen seine Lieblingsstände oder so seine persönlichen Favoriten raussucht. Das mag sehr individuell sein, mag das sein, weil das der erste ist, den man gesehen hat, der erste, wo man ein bestimmtes Produkt gefunden hat, weil die da einigermaßen gut Englisch sprechen. Also es ist insgesamt in diesen Märkten so, dass gar nicht so viel Englisch gesprochen wird, aber man kann trotzdem eigentlich ganz gut kommunizieren, auch Übersetzungs-Apps und Hände und Füße funktionieren total super. Und wenn ihr so einen Lieblingsstore gefunden habt, kann ich auf jeden Fall empfehlen, schreibt euch die Standnummer auf, damit ihr die auch wiederfindet. Genau, was gibt's noch? Messgeräte in allen Farben und Formen. Was auch selbst in diesen großen Malls ganz spannend ist, ist, dass es da zwar alles gibt, aber sich die verschiedenen Sachen so ein bisschen clustert. Man sieht auf diesem Bild so die obere Etage, da geht es so ein bisschen um alles, was Stecker angeht und die untere ist halt Werbung für ganz viele oder für Stände, die halt Buttons verkaufen. Und sowas ist total großartig. Man kann irgendwie jeden einzelnen Button anfassen, gucken, ob der richtig klickt, ob das sich richtig anfühlt, ob das Material sich gut anfühlt, ob die Farbe stimmt. Die drucken einem gern dann auch noch irgendwelche anderen Logos drauf. Für sowas ist halt richtig cool, vor Ort zu sein. Und dann gibt es noch so Stände, die erstmal unspektakulär aussehen, weil sie halt wieder so, flashy Plastikföhne verkaufen. Aber manchmal findet man dazwischen noch sogenannte Shanghai-Produkte. Wir hatten jetzt schon Geografie und Geschichtsunterricht, jetzt kommt Sprachunterricht. Nee, keine Angst, es ist, glaube ich, die einzige Folie, wo Text drauf ist, die ich habe. Shanghai heißt ursprünglich oder wörtlich übersetzt so ein bisschen wie Bergfestung und meint so diese unkontrollierbaren Dörfer in den Bergen, wo die Rebellen und die Robin Hoods wohnen und wo man gar nicht so richtig Einfluss hat, was da passiert. Aber groß ist der Begriff eigentlich so Mitte der 2000er geworden, als die Shanghai-Phones kamen. Diese Bilder, die jetzt kommen, habe ich geklaut von dieser Webseite, weil es gibt da wirklich wenige Bilder tatsächlich von oder auch keine freien Bilder. Mitte der 2000er war es halt so, dass ganz viele Handys in China schon produziert wurden, gerade in der Region Shenzhen und Dongguan. Aber für Menschen in China es quasi unerschwinglich war, sich so ein Handy zu kaufen. Und gleichzeitig war es halt so, dass die Leute, die da zusammengebaut haben und sich überlegt haben, ist ja schon ganz geil so ein Gerät, aber wie kriegen wir es hin, dass die Leute vor Ort sich das auch leisten können? Und haben dann halt angefangen, diese Konzepte, die es gab, die sie kannten, zu nehmen und so lange irgendwie zu improvisieren, bis sie es geschafft haben, ungefähr gleichwertige oder Geräte, die ungefähr das gleiche konnten, in deutlich, deutlich günstiger zu bauen. Und das ist so ein bisschen die Konzept oder die Kunst des Kopierens liegt dabei gar nicht so das im Kopieren selber, sondern wie kriegt man das hin, möglichst günstig zu bauen. Und natürlich wurden da halt diese bekannten Telefondesigns als Vorlage genommen, wobei wenn man sich heutzutage Smartphones anguckt, die sehen auch alle gleich aus, da waren die wahrscheinlich da ihrer Zeit ein bisschen voraus. In dem Moment entstanden dann halt lokale Modelle und lokale Unternehmen und Shenzhen wurde relativ schnell das Zentrum dieser Industrie der Mobiltelefone in China. Und Ja, es wurde halt aber nicht nur kopiert, sondern vielleicht kennt ihr das noch, dass besonders chinesische Phones immer Multisim hatten. Und das ist halt ein Teil dieser, nicht nur kopieren, sondern auch zu gucken, wie kann man das verbessern, wie kann man das an die wie kann man die Geräte an die lokalen Gegebenheiten anpassen. Also Multisim, riesige Akkus verbauen, Taschenlampen verbauen. Und das war halt so ein, so Menschen haben mal probiert, es gab dann relativ schnelle Release-Zyklen, wo alles ausprobiert wurde, was funktioniert, gegenseitig abgeguckt wurde und um dieser Konkurrenz standzuhalten, immer neue Konzepte und auf den Markt kamen. Aber in dem Moment, oder es gab dann so ein Moment, was den richtig befeuert hat, und das war, als MediaTek, ein taiwanesischer Chiphersteller, sich überlegt hat, naja, so ein Telefon zu bauen, das ist relativ kompliziert. Wir packen mal alle Komponenten, die man braucht, auf einen Chip und veröffentlichen ein Referenzdesign dafür, dass man quasi nur noch den Chip sich ein Board aus dem Referenzdesign rauslassen muss, Chips und ein paar Komponenten draufsetzen muss. Das macht es natürlich deutlich einfacher, so eine Telefone zu bauen, und nahm so auch diesen Aufwand, erstmal diese Grundlage hinzubekommen, sondern man konnte die Sachen, die man noch im Kopf hatte, was so ein Telefon noch können sollte, konnte man sich darauf konzentrieren. Und in dem Moment entstanden dann halt Unternehmen, die sich auf verschiedene Sachen konzentriert haben, auf verschiedene Komponenten fokussiert haben, die sie dann produziert haben, eingekauft haben, bestückt haben, die Hüllen gebaut haben, weil es in dem Moment halt einfach war und damit sehr viele Modelle rauskamen. Also es gab, ich habe Zahlen gelesen, dass im Peak so pro Tag 3 neue Modelle vorgestellt wurden und einige von denen sich bis zu 100.000-fach verkauft haben, was dann, weil man sich halt auch wieder abheben musste in solchen absurden Designs, änderte. Hier können wir sehen, oben gibt es das iPhone Air. Ich vermute, das ist schon 15 Jahre, bevor das iPhone Air von Apple kam. Aber nee, im Ernst, es war halt so, dass in dem Moment, also klar gab es, als die Smartphones kamen, wurde auch das iPhone zigmal kopiert, aber irgendwas hat sich geändert, weil in dem Moment, oder das war so die Zeit, in dem zum einen es lokale Unternehmen gab, die versucht haben, eigene Marken aufzubauen, zum Beispiel Oppo oder Xiaomi, auch wenn Xiaomi nicht aus Shenzhen kommt, aber die Geschichte ist die gleiche, oder Unternehmen, die es schon eine Weile gab, wie Huawei, die eigentlich vor allem Mobilfunk-Equipment gebaut haben oder auch, ich glaube, Komponentenzulieferer waren, die aber angefangen haben, okay, wir bauen jetzt eigene Geräte mit unserer Marke, wir bauen jetzt auch Smartphones und wir gehen nicht nur in den Consumer-Markt, wir gehen auch auf den internationalen Markt. Da hat Android natürlich eine große Rolle gespielt, weil es plötzlich auch möglich war, da ein Betriebssystem hinzubauen, was mit den Sachen, die man kannte, Schritt halten konnte. Und gleichzeitig war es aber so, dass dieses schlechte Image, was ja quasi bis heute noch ist, so ja die chinesische Kopie, diese Copycats. Gleichzeitig ist es aber so, dass eigentlich dieses, das, was für das schlechte Image gesorgt hat, diese Shanzhai-Geräte, die Grundlage dafür war, dass heute dieses chinesische Tech eigentlich so boomt, dass es so groß geworden ist, weil Menschen halt durch das am Anfang Kopieren ganz viele Erfahrungen gemacht haben. Sie haben erst kopiert, haben es hinbekommen, das in großer Stückzahl zu bauen, günstig zu bauen, aber halt auch eigene Kreativität reinzubringen und nicht zuletzt die Lieferketten, die dadurch entstanden sind und die spezialisierten Unternehmen. Anderes Unternehmen, für das es auch total gut war, ist eben MediaTek, die bis heute mit diesem Konzept, wir machen einen Chip und veröffentlichen die Referenzdesigns, sehr erfolgreich sind, weil wenn ich zum Beispiel irgendein Gerät bauen will, wo ich ein Android brauche, dann nehme ich mir einen MediaTek-Chip und das Referenzdesign und bastel dann nur noch dran, was ich zum Beispiel, wenn ich einen Warenautomaten baue, der ein Display hat, dann nehme ich halt dieses Referenzdesign dahin und klebe da meinen Kram dran. Und das ist bis heute so, also ich habe mir vor, also diese ganze Geschichte, das ist so 15 Jahre her, aber bis heute lebt dieser Spirit irgendwie weiter. Ich habe mir vor 2 Wochen einen chinesischen E-Book-Reader gekauft und ich finde, da merkt man so ein bisschen Pragmatismus, anstatt sich halt hinzugehen und zu gucken, ja okay, mit welchem E-Book-Plattform tun wir uns zusammen, um da irgendwelche Deals zu machen, haben sie einfach gesagt, okay, pass auf, dein Lieblingsstore oder dein Lieblings-E-Book-Store, der hat eh eine Android-App. Wir machen da einen Play-Store drauf, da brauchst du keinen Jailbreak, kein Nix, kein Vendor-Login und die Apps der Bibliotheken funktionieren da auch drauf. Und ist natürlich basiert auch auf dem MediaTek-Chip, selbstverständlich. Genau, also diese ganze Industrie hat sich professionalisiert. Was ich in den letzten 2 Jahren auch so mitbekommen habe, ist, dass selbst kleine lokale Marken extrem geile Verpackungen machen. Das ist so der letzte Schritt, glaube ich. Also das ist die Verpackung von diesem E-Book-Reader. Wahrscheinlich haben das andere auch schon vorher gemacht, dass es aussieht wie ein Buch, aber ich fand es irgendwie ganz geil. Aber es gibt auch noch ganz alte Shanzhai oder das ursprüngliche Shanzhai haben wir auch noch ein paar Geräte gefunden. Das hier ist ein großartiges Gerät. Das ist ein winziges iPhone. Ich gebe das mal rum. Es ist wirklich fucking winzig. Also es heißt IP17 Pro Mini. Hier im Größenvergleich mit, wir haben an dem Tag eine sehr große Karotte gekauft. Wir haben generell nur orangene Sachen an dem Tag gekauft. Größenvergleich zu einem iPhone, beziehungsweise ist kein echtes iPhone, das ist halt auch ein Shanzhai-Gerät. Das ist das CCIT X17 Pro Max 5G. Es hat ungefähr 50 oder 60 Euro gekostet. Es kann hier, habe ich gestern festgestellt, Cell-Broadcast-Messages. Das ist auch mal ein gutes Zeichen, wenn es ein Gerät nicht bei AliExpress gibt. Da hat man wirklich ein ordentliches Shanzhai-Gerät rausgelassen. Wobei fairerweise, also der Hersteller konzentriert sich eher so auf den Middle East und Africa-Market. Genau, das Geile an dem Gerät ist aber, es sieht nicht nur exakt aus wie so ein iPhone, es hat exakt die gleichen Dimensionen. Also oben, das ist ein Original-iPhone, unten ist dieses Fake-Gerät. Die Maße sind so exakt, natürlich gibt es eine kostenlose Hülle mit zugeliefert und diese Hülle passt einfach so wie angegossen an das Original-iPhone. Geht aber noch weiter. Also das nenne ich wirklich Kunst des Kopierens. Die iPhones haben ja, also wieder oben das Blaue ist das Original-iPhone, die haben da unten an dem Dock-Connector so Schrauben, das sind so Pentalob-Schrauben. Und scheinbar brauchte dieses Fake-Gerät das nicht, aber sie haben halt trotzdem in das Gehäuse so, in das Plaste so Einkerbung gemacht, wo genau sogar das Muster so einer Pentalob-Schraube zu sehen ist. Das ist wirklich großartig. Kameras, das hat natürlich nur eine Kamera, dann haben sie so kleine blaue Plastikstücken hinter die anderen Scheiben gemacht, damit es aussieht wie Kameras. Aber es wird noch geiler, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von so einem, die modernen iPhones haben irgendwie so eine zweigeteilten Ausschnitt in ihrem, oben, wo die Kameras sitzen, dieses Face-ID-Gelumpe. Und dazwischen sind in der Regel so schwarze Pixel. Und das haben sie wirklich eins zu eins so nachgebaut. Und auch das mit diesen schwarzen Pixeln so gemacht. Das ist nicht so ein einfaches Cutout, was oval ist, sondern es sind zwei Cutouts. Aber das Geile ist, die eigentliche Festheim-Kamera ist da in der Mitte, aber weil es im Original auf der rechten Seite ist, haben sie da so ein bisschen Display in der Mitte gelassen, das die ganze Zeit so ein Kamerasymbol an oder so eine Linse visualisiert. Und manchmal ist es halt so, dass das nicht ganz hundertprozentig funktioniert und dann sieht man, dass es so ein bisschen durchscheint, zum Beispiel das Hintergrundbild, aber es hat so einen lila Schimmer und ich habe mich gefragt, so zum einen, wie machen die das, weil das ist ja offensichtlich wirklich ein echtes Cutout, aber trotzdem ist in der Mitte noch ein Display, kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor, habe ich mir unter großes Sonnenlicht gehalten und was sie gemacht haben ist, scheinbar ein schwarzes Papier oder sowas oder Folie zwischen den LCD-Screen und das Glas zu setzen und auf der rechten Seite ist noch ein Stück Papier, was so ein lila Schimmer macht. Ja, was läuft da für ein Betriebssystem drauf? Das ist natürlich iOS 18. Also es sieht aus wie iOS 18, was ein bisschen lustig ist, weil dieses iPhone, was sie hier nachmachen, nie iOS 18 hatte. Aber sie sind da sehr tief gegangen. Also sie haben sogar das Settings-Menü nachgestaltet. Das Ding hat, und das ist halt auch wieder so Shanzhai-mäßig, sie haben halt Features nachgerüstet. Ich wünschte, mein iPhone hätte so einen Fingerabdrucksensor. Das Ding hat einen. Und sie haben wirklich auch in dieses Einrichtungsmenü davon ein Rendering von genau diesem Telefon reingebaut. Ja, habe ich mir mal angeguckt, läuft halt, wenn man ein bisschen tiefer ins Menü geht, sieht man natürlich, dass es ein Android ist. Sagt hier Android 15, ist ein MediaTek 6762. Riesige Akku, große Auflösung. Dann bin ich ein bisschen gestutzt, okay, 10 Cores. Also einerseits habe ich gestutzt, so der 6762, der kann gar kein 5G. Das Telefon heißt einfach nur 5G. CPU Cores 10. Ich habe geguckt, es gibt diesen Chip in zwei Ausführungen. Einer hat 4 Cores, der andere hat 8 Cores. Und jetzt glaube ich auch nicht mal so richtig an diese 8 GB RAM und 256 GB Storage, gerade bei ungefähr 50 Euro Preis. Hab mal CPU Info, heißt die App, glaube ich, installiert. Die sagt, okay, es sind 4 Cores, 32 GB und 3 GB RAM. Und das ist, habe mich ja über das Android 15 gefreut, dass es ein modernes Android ist. Nee, ist leider nur Android 12. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, okay, was läuft da noch so für krude Software drauf? Es gibt ein geiles Feature in MittenProxy, wo man den kompletten Traffic via WireGuard den kompletten Traffic durch MittenProxy schieben kann, um mal zu gucken, was passiert denn da für Traffic. Es ist furchtbar langweilig, es sind alles Play-Services. Ich habe wirklich nichts Schlimmes gefunden. Ich habe dann MTK-Client, ist eine Applikation, die es ermöglicht, von so ziemlich allen MediaTek-basierten Geräten den Storage zu dumpen. Auch total clean. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist dieses Video. Gibt's Ton? Ich weiß nicht, wie viel ihr von dem Audio mitbekommen habt. Da war so ein Testvideo drin. Das ist jetzt prinzipiell nichts Ungewöhnliches. Was ich ein bisschen ungewöhnlich fand, ist, dass das ein Video, Werbevideo für ein scheinbar sehr altes Gerät ist vom komplett anderen Hersteller. Kann passieren. Was man in der Regel da, das ist eigentlich relativ normal, dass man so Testvideos in Firmware findet. Ganz oft sind Musikvideos. Ich hatte mal überlegt, so ein Archiv zu machen, was man alles so für Videos, absurde Videos findet, aber leider nie dazu gekommen. Aber was mich wirklich geschockt hat, war, die Person da, das ist Jolene Tsai, das ist meine absolute Lieblingssängerin. Die hatte ich da nicht drin erwartet. Die ist großartig, die kann so einen kompletten ESC, könnte die komplett alleine bespielen. Das Schlimme ist, dieser Song, der da im Hintergrund lief, ich bilde mir ein, den irgendwann mal gehört zu haben. Aber ich habe 2 Tage drauf verwendet, ihre komplette Diskografie durchzuhören. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe sogar angefangen zu gucken, aus welchem Jahr ist denn dieses Telefon. Da stand so ein Datum drin, Mittwoch, 11. Juli. Habe ich halt geguckt, okay, an welchem Jahr war denn der 11. Juli ein Mittwoch? Stellt sich raus, 2012. Gut, dass ich kein ADHS habe. Und das Schöne ist, dass, falls ihr das rausfindet, wo das Video herkommt, ich würde mich wirklich freuen, da über Hinweise. Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten eigentlich über Märkte reden und ich bin wirklich traurig, dass ich nicht so ein Wackeldackel Steve Jobs gekauft habe. Ich will den haben. Kann vielleicht nach dem Talk jemand danach zu mir kommen, mich daran erinnern, dass ich mir aufschreibe, dass ich das nächste Mal einen kaufe, wenn ich dort bin? Wir bleiben bei Telefon. Ich habe ja schon erwähnt, dass es neben diesen großen Märkten auch relativ spezielle Märkte gibt. Diese Märkte kennt ihr vielleicht. Das ist eine Mall, die gebrauchte Telefonparts oder Ersatzteile für Telefone verkauft. Wenn ihr diese Strange Parts Videos von Scotty kennt, der sich da, oder ich glaube, das bekannteste Video ist How I Built My Own iPhone in China, das findet in diesen Märkten statt. Da gibt es halt. Also man sieht es auf dem Bild in diesem Tisch, da sind so Displays gestapelt, das sind halt Ersatzteil-Displays. Aber rings um diese Stände gibt es halt so Reihe an Reihe ganz viele Leute, die da arbeiten. Und was die machen, ist kaputte Geräte auseinanderzulöten und alles, was da noch brauchbar ist, aus diesen kaputten Geräten rauszuholen. Und da merkt man auch so ein bisschen, wie nah diese Wertschöpfungskette aneinander ist. Also das ist wirklich so, die löten das da aus und verkaufen das an die Stände, die direkt daneben sind und die das dann weiter verkaufen. Die Hallen sehen hier relativ klein aus, aber es sind halt unfassbar viele. Also es ist so, dass die übereinander sind und das, was man hier sieht, ist so eine Brücke über so eine Straße und dann geht es in das nächste Gebäude, die auch voll mit diesen Ständen sind. Oh, und die verkaufen dann halt ganz viele Ersatzteile für Smartphones. Einiges von den Sachen wird sicherlich an Reparaturstores in diesen Malls geben, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass überall, wo Telefone repariert werden, wenn ihr in irgendeinen 0815 Reparatur, Display, Smartphone Reparaturstore gibt, dass diese Teile von dort kaufen. Es ist einfach so eine Menge, dass ich mir das nicht anders vorstellen kann. Und ich finde die Idee aber ganz geil, wenn ich jetzt mein Telefon reparieren lasse, statt ein neues zu kaufen, dann ist es nicht nur so, dass ich ein neues Gerät gespart habe, nein, mein Ersatzteil ist eigentlich auch noch recycelt. Genau, es wird wirklich alles auseinandergebaut. Also das sind Kisten voller Flexkabel, also es wird wirklich jedes einzelne Teil da rausgeholt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, das sind Säcke voller Smartphone-Kameramodule. Oben steht eine Waage, dass die gleich direkt in Gewicht abgewogen werden können. Es gibt da natürlich auch Läden, die einfach diese ganzen Tools und Schraubenzieher, was man dazu braucht, verkaufen. Bis spezialisiertere Tools wie Lötkolben oder Lötstationen und Mikroskope. Und was ich auch super spannend finde, ist, dass es Läden gibt, die Tools verkaufen, die so speziell sind, die höchstwahrscheinlich in den Märkten selber entwickelt wurden oder von Leuten, die sehr, sehr aktiv sind, entwickelt wurden. Zum Beispiel eine der wenn ihr schon mal ein Smartphone kaputt gemacht habt und das Display war gerissen, dann kennt ihr das vielleicht, dass eigentlich nur das Glas kaputt war und das LCD drunter hat noch funktioniert. Wenn ihr hier einen Reparaturstore gibt, die tauschen einfach das komplette Modul, teilweise noch mit Buttons und was da noch alles dranhängt. Und teilweise ist es auch so, dass die gebrauchten Displays dann wieder nach China schicken, weil was die machen können, ist, mit teilweise von diesen Geräten, die da verkauft werden, ist, dass sie das Glas vom LCD trennen und dann einfach wieder neues Glas draufsetzen. Und für diese beiden Prozesse braucht man halt spezialisierte Geräte, kann man da alles kaufen. Es gibt für die verschiedensten Boards der Telefone so Halterungen, dass man die einspannen kann. Auf der rechten Seite, das sind so Schablonen, dass wenn zum Beispiel so ein Chip abgelötet wird, weil der getauscht wird, dann muss ja wieder neue Lötpaste drauf. Und das sind halt Schablonen, die exakt dann auf diese PCBs von den entsprechenden Telefonen draufpacken, damit man das wieder anlöten kann. Also dieses Recycling ist wirklich so tief in der DNA dieser Märkte einfach drin und das hält halt, geht nicht nur für Smartphones, es gibt eine Mall, wo ganz viele Computerteile recycelt werden. Hier ist ein Bild, da ging es glaube ich um Festplatten und was ihr da auf dem rechten Bild im Hintergrund sieht, ist ein Gerät, was vollautomatisiert, gehe ich von aus, Festplatten durchtesten kann. Und das sind halt auch so Geräte, die dann in diesen Märkten entwickelt werden, wo es dann jemanden gibt, der spezialisiert darauf ist und das halt an diese ganzen Stände wiederum verkauft. Es gibt fette CPUs, die da gebraucht rumliegen. Ich habe mal geguckt, so einige von denen kosten irgendwie 9.000 Euro. Klar, das ist hier gebraucht, aber allein diese Masse, die da rumliegt. Ich weiß nicht, ob auf dem rechten Bild was auffällt. Ich habe hier mal so eine nähere Aufnahme. Das sind, da ist das PCB noch an den Chips dran. Das heißt, es sind höchstwahrscheinlich irgendwelche Chips, die fest gelötet sind. Und es gibt dann halt andere Unternehmen, die sägen einfach alles, was brauchbar aussieht, aus den Boards, die sie irgendwo gebraucht gekauft haben, raus. Die verkaufen das weiter, dann der nächste Shop kauft da ein, lötet das runter, der nächste macht die Qualitätskontrolle und verschifft es international. Also diese Kette ist sehr nah in diesen Malls miteinander verknüpft. Es gibt da auch irgendwie so irgendwelche AMD-FPGAs, da hatte ich auch noch einen Preis geguckt, so kosten neu so 2000 Euro. Irgendwelche Tesla-Chips, ich habe keine Ahnung, wo die herkommen und was die tun, aber ja, gibt's da, kann man da kaufen. Es gibt Malls, die Security-Equipment verkaufen. Diese Mall fand ich ganz spannend, die International Security City. Aber dieses Gebäude ist so geil, das heißt Black Ark. Und ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Hauptquartier von so einem Comic-Schurken. Aber es ja, kostet, da sind halt so 100 bis 200, also so eine kleinere Mall oder vergleichsweise kleinere Mall mit so 100 bis 200 Shops, die da drin sind. Die verkaufen dann ja alles von so Security-Roboterhunden bis irgendwelche Schranken, ganz viele Überwachungskameras natürlich in allen Formen und Farben. Und zwischen diesen Überwachungskameras, weil es sind ja auch Kameras, stehen dann so Kinderkameras. Total großartige Geräte, machst du so ein Foto und wird auf Thermopapier dieses Bild ausgedruckt. Und ja, der nächste Stand verkauft dann irgendwelche Mobilfunk-Jammer oder riesige Mobilfunk-Jammer, die dann halt, das ist halt ein Rucksack. Oder so Shops, die dann ja Mobilfunk-Jammer und Drone-Jammer und diese riesige Antennen und dann kann man sich überlegen, ah, das ist ein bisschen komisch, da hinten steht irgendwie Drone-Jammer auch nochmal kyrillisch da, kann man sich vorstellen ungefähr, was da der Zielmarkt ist. Ja, zwischendurch, also das letzte Bild war, glaube ich, noch nicht mal aus dieser Security Mall, sondern aus so einer random Smartphone-Zubehör Mall. Und die sind, es ist halt so, man denkt so, okay, immer wieder das Gleiche, so langweilige Stores. Und dann gibt es halt so, ja, okay, sie verkaufen nur SD-Karten, aber irgendwie die Masse an SD-Karten, also wenn man sich so ein Tray anguckt, das sind so Micro-SD-Karten. Ich glaube, in so einem Tray sind 5 mal ungefähr 10 Micro-SD-Karten und dann sieht man halt, wie die gestapelt sind. Und dann kann man sich ungefähr ausrechnen oder eben auch nicht, wie viele 10.000 Micro-SD-Karten da rumliegen und wie viel Storage das ist. Das ist ein Bild von unserem Hotel. Nee, das Spannende an dem Hotel war, dass dieses Hotel war halt erst irgendwie ab dem 5. Stock, glaube ich, und unten drunter war natürlich auch eine Mall, die Handyhüllen verkauft hat. Ich habe da gekauft, kostet 25 Cent für eine, ja, finde ich schon, hochwertige Hülle eigentlich, also, aber es ist halt alles voll. Da war eine Brücke von dieser Mall, wo unser Hotel war, in eine andere Mall, ich glaube, das ist Seccom, die einfach nur Handyhüllen verkauft hat. Die Shops, diese Hüllen waren gestapelt, dass man auch in diese Shops gar nicht reingehen konnte und es quasi auch keine Laufkundschaft gibt. Also man muss sich vorstellen, das sind diese Gänge, davon sind sehr, sehr viele parallel und das auf verschiedenen Stockwerken und es ist aber niemand da. Also es läuft relativ wenig Menschen durch und es liegt ein bisschen daran, dass viele von diesen Stores sind so, ja okay, wenn du jetzt 100.000 von diesen Handyhüllen verkaufen willst, dann kannst du da die Qualität shoppen, checken und das bestellen oder das sind halt von irgendwelchen Online-Händlern einfach die Lager. Gleichzeitig gibt es Menschen, die, haben wir dann gesehen, so auf der Straße oder am Straßenrand sitzen und ganz viel Handyhüllen einpacken in so Briefumschläge. Und das sieht so aus, als wenn das Menschen sind, die kleine AliExpress-Stores haben, die Handyhüllen verkaufen, aber selber gar keinen Stock haben, sondern wenn sie Bestellungen bekommen, einfach in diese Malls reinlaufen und gucken, wo finden sie das am günstigsten und verschicken das dann. Und das sind nicht wenige Menschen, die das machen. Also man sieht auch so, die Masse ist auch, also da der Mensch, der da in der Mitte sitzt, links davon, sieht man so einen großen Stapel an Briefumschlägen, die schon befüllt sind. Und es liegt auch, also es ist insgesamt in Washington Bay halt einfach eine sehr große, also in Shenzhen insgesamt sind sehr, sehr viele Menschen selbstständig und gerade in Washington Bay ist das nochmal extremer und es scheint auch so zu sein, dass ganz viele Leute so in Shenzhen ihr Glück versuchen, so ein bisschen so Chinese Dream. Und es gibt auch Leute, die das mehr oder weniger geschafft haben. Ich kannte Baseus zum Beispiel nur als Marke, die so ja, irgendwie billige AliExpress-Kabel verkauft hat. Und als wir da waren, dachte ich, oh, die Marke kenne ich. Ja, ist irgendwie klar, wenn die von da verschiffen, müssen die auch einen Laden haben. Aber es war mehr so ein Flagship-Store, die tatsächlich relativ groß waren und von der Qualität eigentlich ganz in Ordnung sind. Und ein halbes Jahr später sehe ich auf der IFA, dass die einen riesigen Messestand da haben. Ich würde mal sagen, das könnte sein, dass die es geschafft haben. Ja, dann gibt's noch so Malls, wo man einfach nur Drohnen, also so Industriedrohnen kaufen kann für Firefighting, für landwirtschaftliche Geschichten. Es gibt Apple Stores. Nein, es ist, sieht täuschend ähnlich aus, aber es ist kein Apple Store. Also vielleicht so ein bisschen auch als Tipp, es gibt gerade die Stores, die an der Straße direkt sind, wo man vorbeikommt, sind in der Regel relativ teuer. Und die Stores, wenn man reingeht und im Prinzip umso weit man oben ist oder vom Eingangsbereich weg ist, wird es halt günstiger und dann gibt es da spannende Sachen. Gleichzeitig ist es so, dass diese Bauteile immer noch eine extrem große Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwo anders mehrere Stockwerke hohe Außenwerbung für irgendwelche Widerstände, ICs oder Fotodioden gesehen habt. Dort spielt das auf jeden Fall eine Rolle. Es gibt halt diese Malls, wo dann ja im Prinzip die Factories in großen Mengen einkaufen. Gibt es diese Läden, gibt es in allen möglichen. Interessanterweise, was mir gerade auffällt, es gibt sehr viele Malls, wo der Eingang ein McDonald's ist. Ja, sie haben halt verschiedene Größen, die Komponenten sind in der Regel auf so einen Reels aufgewickelt, die kann man hier sehen, wie die gestapelt sind in diesem Schaufenster, hier sieht man es ein bisschen besser, das sind im Prinzip große Räder, wo dann so Plastikstreifen aufgefädelt sind, wo die Komponenten drin sind und auf der linken Seite sieht man wieder so einen One-Meter, also wirklich so einen extrem kleinen Stall und was es dann auch gibt ist, dass so Recycled Parts wieder verkauft werden. Also das gibt es immer noch. Das sind dann meistens die, wo die Seriennummer runtergelasert werden. Mir ist tatsächlich noch ein bisschen unklar, wer diese Seriennummer runterlasert und was genau der Zweck davon ist. Eine der offenen Fragen, die ich gerne mal klären würde. Genau, es gibt Shops, die eher sich so spezialisieren auf kleinen Mengen. Also es ist natürlich auch so, dass sehr viele Leute, die Prototypen bauen, in Washington Bay sind, die sind dann in den oberen Etagen, also diese 12, 14 Stockwerke, das sind ja die Malls, aber oben drüber sind ja noch Hochhäuser, wo ganz oft Büros drin sind, wo halt Geräte designt werden und wenn die halt, oh, ich brauche mal Komponenten, fahre ich mit dem Fahrstuhl runter und gehe da schnell Komponenten kaufen. führt dazu, dass man Prototypen sehr schnell bauen kann, wenn man nicht eine Woche auf die Bauteile warten muss. Und was ich da gesehen habe, gerade für diese kleinen Mengen, ist, dass das auch so Restbestände sind. Das heißt, wenn die Factory hat jetzt eine Rolle von 10.000 Stück gehabt, braucht aber nur 9.000 und haben halt den Rest übrig und dann kaufen die das Günstige ein und können es dann halt in kleinen Mengen verkaufen. Also habe ich auch selber auch schon, wenn ich kleine Mengen bestellt habe, dass dann diese Streifen wieder mit Klebestreifen zusammengeklebt waren. Genau. Das gibt es auch wirklich in ganz kleine Shops. Das sieht so ein bisschen aus wie Streetfood. Das ist wirklich draußen auf der Straße, so kleine Wägelchen, wo Leute sitzen und dann halt auch so Komponenten verkaufen. Schön ist auch Kabel in allen Größen und Formen. Wenn man schon mal so einen E-Scooter zerlegt hat, fällt einem auf, dass ganz schön viele verschiedene Stecker, die man noch nie gesehen hat, drin sind, dessen Namen man auch nicht kennt. Da kann man einfach durchgehen und drauf zeigen, hier, das bitte. Und was Kabel angeht, haben wir dann auch das gemacht, was ich vorhin angesprochen habe. Wir hatten ein Android-Board, was auch, glaube ich, für einen Automaten war, natürlich MediaTek-basiert. Und der hatte ganz viele Stecker drauf, weil ich glaube, das für irgendwelche, ja, was so ein Automat halt tut, das muss man irgendwie anschließen. Und wir haben halt gesucht, so wo finden wir denn genau diese Stecker, sind einfach zu einem von diesen Ständen gegangen, der ungefähr das hatte, was wir wollten. Wir haben hier dieses Board, wir hätten gern diese Stecker mit Kabeln dran, kannst du uns das organisieren? Und dann hat er wirklich innerhalb von kurzer Zeit sich das angeguckt, kurz die Schiebeleere rausgeholt und in wirklich sehr hoher Geschwindigkeit die richtigen Kabel dafür rausgezogen. Bei einem Stecker meinte er so, ja, den hat er jetzt gerade nicht da, aber wenn wir ihm 10 Minuten das Board geben, dann ist er gleich wieder da und besorgt uns diesen Stecker. Und ich gehe davon aus, dass er, die kennen sich da ja untereinander auch ganz gut, zu einem von dem bekannten Stand gegangen ist, das bei denen gekauft hat. Ich glaube, ein Netzteil haben wir auch noch dazu bekommen. Und dann hatten wir wirklich in kürzester Zeit alle Stecker, die wir für das Ding brauchen. Und sind, glaube ich, tatsächlich auch ein paar mehr, als da drin sind. Weißt du noch ungefähr, wie viele das verschiedene Stecker waren? Ja, also 15, 16 und es hat wirklich, es war super billig. Also nichts, was diese Zeit oder was man halt an Zeit gebraucht hätte, um sich das selber zusammenzusuchen. Dann will man manchmal in Malls rein und dann sieht es so aus. Und also man sieht auch im Hintergrund ist da so ein bisschen Werbung für irgendwelche, ich glaube, das waren irgendwelche Transistoren. Und es ist also relativ klar, dass das mal eine Mall war, wo es auch Elektronikbauteile gab. Und die wurde halt gerade komplett zerlegt und wir haben uns so ein bisschen Sorgen gemacht, schade ist das jetzt die Gentrifizierung, weil man muss auch dazu sagen, dass in diesen Märkten oder dass, weil Washington Bay so beliebt ist, andere Märkte sich da so ein bisschen anwanzen und es dann irgendwie Kosmetikartikel und sowas gibt in anliegenden Malls. Aber als wir jetzt im März da waren, war das wieder eine shiny neue Mall, wo es tatsächlich ICs gab und alle möglichen Komponenten. Es gibt so ein paar Malls, die, oder jedenfalls eine haben wir gesehen, die so fast komplett leer steht. Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass je nach Wirtschaftslage natürlich auch das so ein bisschen, wie viele Shops es gibt, dass so ein bisschen Overflow-Space ist. Hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass Onlinehandel auch da eine immer größere Rolle spielt. Das haben wir auch ausprobiert, Sachen auf Taobao, das ist quasi das chinesische eBay Kleinanzeigen, ein bisschen absurde Geräte bestellt, zum Beispiel das auf der rechten Seite ist ein WeChat Payment Terminal, was oben ein fettes Kamera-Array, ich glaube für Zahlung per Face Detection hat und auf der Rückseite ist auch nochmal ein großes Display, wirklich großartiges Gerät, wir haben leider noch nicht so viel damit gemacht. Kann man im Koffer transportieren, ist kein Problem. Andere absurde Android-Geräte. Und also die Hotels sind darauf eingestellt, dass man Sachen ins Hotel bestellt. Die haben da so ein extra Regal für, was da so eine kleine Poststation ist. Wobei ich glaube, dieses Payment Terminal haben wir an die Zimmertür geliefert bekommen. Da haben sie uns irgendwie aus dem Bett geklingelt. Aber trotzdem, also online ist das eine, aber es gibt halt so Sachen, die will man, oder das ist richtig geil, das vor Ort zu haben. Das sind einfach so, wo man zum Beispiel bei so billigen Mikroskopen einfach mal gucken kann, welches von diesen billigen Mikroskopen hat eine einigermaßen gute Qualität, wo stimmt die Bildqualität, kommt dann aber auch an solchen Ständen vorbei, wo man Sachen sieht, die man vorher noch nie gesehen hat, dass Mikroskope das können, dass man so einen Spiegel ringsrum schieben kann und dann kann man sich das mit einer Rundumsicht von allen Seiten angucken. Und im nächsten Stand haben wir, die auch sowas verkauft haben, dann festgestellt, dass man diesen Spiegel auch hin und her schieben kann und umschalten kann zwischen Rundumsicht und wieder drauf gucken. Genau, dann sind wir wollten, glaube ich, eine spezielle Konfiguration oder mal gucken, was so eine spezielle Konfiguration von diesen Mikroskopen kostet und haben dann nachgefragt und sie meinte, ja, da muss sie kurz telefonieren, ob es die Konfiguration gibt. Und das ist was relativ häufig uns passiert ist, dass, wenn man so eine Frage gestellt haben, dass sie meinte, ja, sorry, I need to call the factory. Und dann sieht man halt, wie nah auch diese HändlerInnen an der Factory dran sind, wie kurz da die Wege einfach sind und wie gut man sich wahrscheinlich auch was customisieren kann. Was hier auf dem Bild vielleicht noch ganz spannend ist, man sieht es an dem Stand auf der linken Seite, ist so ein kleines Behältnis, wo Visitenkarten drin ist. Macht das, nehmt euch, wenn ihr irgendeinen Stand interessant findet, die Visitenkarte mit, aber fotografiert die Visitenkarte mit dem Stand ab, weil ansonsten könnt ihr später die Visitenkarten nicht mehr auseinanderhalten und wisst nicht mehr, warum ihr jetzt jene oder welche Visitenkarten mitgenommen habt. Ja, Testequipment oder sowas gibt's auch ganz viel. Vieles davon kommt halt aus irgendwelchen Labs, die da vor Ort was entwickeln oder aus irgendwelchen Factories. Da ist natürlich auch ganz cool, wenn man so ein Equipment dann vor Ort testen kann, bevor man irgendwelche ausgemusterten, gebrauchten Geräte kauft. Zusammenfassend ist im Prinzip so, Washington Bay ist halt mehr als nur eine Mall und so eine, es ist eine Ausstellung, es ist so ein Experimentierfeld, es ist irgendwie auch Teil der Innovation, weil alle voneinander ein bisschen abgucken, ist quasi so eine Dauermesse, aber es ist halt auch Recycling und Supply Chain, es ist halt mehr als nur so ein paar Märkte. Es gibt auch noch andere Märkte abseits von Washington Bay, das sind so die Firmen, die es geschafft haben, zum Beispiel DJI hat in Shenzhen Bay ist das einen riesigen Flagship-Store, der irgendwie von der Architektur auch super spannend ist, also da kann Apple mit ihrer Glastreppe nicht mithalten. Und die haben in ihrem Store dann einfach so ein Museum gehabt, wo sie ihren kompletten Prozess dargestellt haben, von ihrer ersten Prototypen-Drohne bis zu dem, was aktuell jetzt ist, bis zu irgendwelchen Industriedrohnen, die 30 Kilo tragen können oder irgendwelchen Landwirtschaftsdrohnen. Sie haben ja einfach so eine Drohne mal komplett auseinandergenommen und die Teile so in so einer Explosionsansicht, aber so in echt hingehangen. Natürlich hat auch Xiaomi da einen Flagship-Store, wo man ja neben Telefonen dann auch so Seifenspender und sowas kaufen kann. Und man sieht es im Hintergrund schon, natürlich auch ein Auto. Also das ist irgendwie das Ding gewesen vor so ein paar Jahren. Ja, sie wollen jetzt Autos bauen, das war so abstrakt. Und dann steht man vor Ort und sieht, okay, die gibt es wirklich. Und wir haben die auch im Straßenverkehr gesehen. Und jetzt habe ich gehört, letztes Wochenende auf der IFA hatten sie wohl ihr Auto mit in Europa da. Und es ist so, der nächste Schritt ist tatsächlich, dass sie ihre Autos auch in Europa verkaufen wollen. Dann stand eine ganze große Traube um dieses Auto ringsherum, das wurde wahrscheinlich gerade vorgestellt und man muss sagen, sie benennen ihre Autos auch so wie ihre Smartphones, das ist das SU7 Ultra und dann wundert auch nicht, dass irgendwelche Autofelgen in so einem Xiaomi-Store rumhängen. Erinnert euch noch, an Huawei, der Smartphone-Hersteller, der bis vor ein paar Jahren extrem große Marktmacht hatte, bis ihnen dann halt der Play Store quasi weggenommen wurde. Und die gibt's immer noch, sie machen immer noch Smartphones. Gut, jetzt kam irgendwie, seit irgendwie gestern wissen alle, dass es ein aufklappbares iPhone gibt, aber was sie gemacht haben, ist so ein Triple-Fold-Phone zu bauen und da war schon irgendwie beeindruckend, sowas dann mal vor Ort zu sehen. Wie dünn das ist. Aber das meiste an diesen Huawei-Stores ist auch so, in der Mitte gibt's noch so ein bisschen Telefone und ringsherum stehen dann irgendwelche Autos. Es gibt auch so Huawei-Stores, wo man, glaube ich, die Telefone suchen muss, weil es mehr so ein Autostore ist. Und während wir da so durch diese Luxus-Fußgängerzone mit dem Luxus-Store laufen, fällt uns irgendwie auf, dass alles Autostores sind von irgendwelchen Marken, die man vielleicht noch kennt, wie NIO oder XPeng, die da ihre Flagship-Stores haben, bis Marken wie Hongqi oder ich habe keine Ahnung mehr, was das für eine Marke war. Ich kenne mich auch nicht aus mit Autos, aber wahrscheinlich werden wir die in 2-3 Jahren, wird uns das allen ein Begriff sein. Da sind wir mal ein bisschen weiter rausgefahren. Shenzhen ist riesig. Das sind so 45 Kilometer mit der U-Bahn. Geht relativ schnell, die U-Bahn sind schnell. Wir sind dahin gefahren, wo niemand mehr Englisch spricht und wo die Hühner über die Straße laufen. Es ist total obskur. Da stehen so 50 Stockwerke hohe Wohnhäuser und daneben liefen die Hühner über die Straße. War irgendwie beeindruckt. Aber was es da gibt, ist die Depot Shangjing Electronic City. Das ist auch so ein Gebäude, das ist gefühlt auch einen halben Kilometer lang. Und das ist die Mall, wo die Factories wirklich einkaufen, wenn sie ihre Factory bauen. Das ist so ein Lageplan, eine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob man sieht, diese kleinen Vierecke da, das sind alles einzelne Geschäfte. Da haben wir ich habe das mal irgendwie so ein bisschen überschlagen, das sind so 1000 bis 1500 Stände pro Etage und es gibt so 3,5 Etagen. Ja. ist riesig, man kann nicht bis zum Ende sehen und es ist aber super interessant. Es ist ein komplett anderes Klima als in den Märkten. Es wird wirklich fast gar kein Englisch mehr gesprochen und trotzdem sind die Leute super nett und wenn man sich verständigt, freuen sie sich trotzdem, wenn sie irgendwie ein paar Worte Englisch sprechen konnten. Wir haben uns gefreut, dass wir ein paar Brocken Chinesisch sagen konnten und alle waren irgendwie glücklich, obwohl wir nur irgendwie 3 Kleinteile gekauft haben. Ja, was gibt's da so? Nur Lüfter. Es gibt ja alle möglichen Rails und so, was man halt braucht, um so eine Fertigungsstraße zu bauen. Und was ich sehr spannend fand, dass Teile von den Sachen, die sind gebraucht. Das heißt, wenn man sich so eine Fertigungsstraße in seiner Factory aufbaut, dann kauft man da ein und in dem Moment, wo man irgendwie seine 10.000 Geräte produziert hat und fertig ist und die Teile nicht mehr braucht, werden die ausgemustert und wieder zu der Fabrik gebracht, wo die nächste Factory das dann kaufen kann. Ja, es gibt spannende Sachen wie Warnschilder in allen Formen und Farben. Da haben wir leider viel zu wenige gekauft. Kabel. Es gibt überall so eine kleinen Spätis. Und diese, also ja klar, weil die Leute vor Ort natürlich auch irgendwie was. Ich mache einfach weiter und tue, als wenn nichts passiert ist. Sowas riecht, habe ich da in den Märkten, hat nach immer Lötzinn gerochen, aber sowas habe ich da nie gerochen. Nee, also es gibt halt irgendwie immer so kleine Spätis, bei denen Leute sich natürlich irgendwie versorgen müssen. Aber was ich da auch so festgestellt habe, ist, wie stark wieder diese Verzahnung zwischen diesen Malls und der eigentlichen Produktion ist. Und ja, jetzt frage ich, warum hast du das in einem Späti festgestellt? Ja, ganz einfach, weil die Person, die uns die Getränke verkauft hat, nebenbei noch irgendwelche Kabel gelötet oder isoliert hat. Und das sieht man tatsächlich relativ häufig in diesen Malls. Mir ist später aufgefallen, dass Leute da halt Sachen löten. Und dann haben wir irgendwie so, also eine Person, die mit war, kannte wohl jemanden von vor Ort. Und haben wir so gefragt, so ja, wir würden auch gerne mal tatsächlich so eine Factory sehen. Und Person meint so, ja, PCBA-Factories habt ihr bestimmt schon genug gesehen. Ich nehme euch mal zu was anderem mit. Und dann sind wir irgendwie durch enge Gassen gelaufen, standen plötzlich in diesem Innenhof und standen in so einem Treppenhaus, haben irgendwie auf Personen gewartet und gucken dann so und sehen irgendwie dieses Plakat und so, okay, was ist das? Steht irgendwas von Orange Pie? Aber wir sind doch jetzt nicht bei Orange Pie gelandet. Turns out, doch, sind wir. Und das war irgendwie eine total obskure Situation, weil wir sind da irgendwie angekommen. Plötzlich saßen wir in einem Meetingraum, aber niemand wusste so richtig, die wussten, warum wir da waren. Wir wussten nicht, warum wir eigentlich da waren, was dir gesagt wurde. Aber die haben einfach die Chance genutzt, ihre Firma vorzustellen, waren total geflasht davon, dass wir wussten, was Orange Pie ist und dass wir die kannten. Und dann haben sie so ein bisschen erzählt. Irgendwie was von ja, ihre Produkte vorgestellt und zwischendurch fiel irgendwie das Wort RISC-V. Und wir so, ah, das ist ja interessant, was habt ihr denn so an RISC-V-Boards? Und ich meine so, ja, nee, das ist nur ein Co-Prozessor, aber wir haben jetzt dieses eine neue Board, da ist ein RISC-V drauf, das ist der Orange Pie RV2 hieß der, glaube ich, den haben wir am Dienstag gelauncht. Es war zu dem Zeitpunkt Donnerstag und dann meinten sie so, ja, okay, wir haben auch welche da, also wenn ihr welche mitnehmen wollt, könnt ihr bei uns kaufen. Und dann haben wir über einen sehr obskuren Prozess dann tatsächlich welche mitgenommen und dann auch festgestellt, es gibt ja so Blogs, die halt so Minicomputer und sowas beleuchten und niemand von denen, also die hatten maximal die Pressemitteilung, aber niemand hatte von denen so ein Ding in der Hand. Und dann stellt sich raus, okay, scheinbar sind die jetzt eine der ersten Personen, die dieses Board in der Hand haben. Und das war schon wirklich irgendwie so ein Moment, wo wir dachten, ja, das ist Shenzhen so. Genau, das ist nochmal ein Bild von diesem Board. Dann wurden wir dann doch nochmal in eine PCBA-Factory eingeladen, in diesem Gebäude da hinten, wo das Licht brennt, also in den oberen Stockwerken, wo das Licht brennt, das ist so, dass man sich vorstellen kann, wie groß die ist. Waren wir dann halt in so einer Factory, mussten erstmal ganz viel Tee trinken, zwischen den PCBA, war sehr guter Tee. Und dann haben sie stolz uns ihre Fabrik vorgestellt. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf diese Factory eingehen. Ich würde, also bloß mal hier, weil ich das vorhin erwähnt habe, das sind halt diese Maschinen, die von den Rollen diese Komponenten auf die Platinen Machen, sollen wir Pause machen oder passt das für euch? Könnt ihr euch bei dem Geruch konzentrieren? Das ist nicht nur Sound- und Lichteffekte, sondern auch Geruchseffekte. Was ich halt noch spannend fand, wie viel manuelle Arbeit trotzdem stattfindet und wie viel, also das eine ist halt ein Produkt zu entwickeln und das andere ist aber irgendwie so eine Factory Line aufzubauen und diese Prozesse zu optimieren. Und das sind halt auch Sachen, dass so welche Person macht jetzt welche Arbeitsschritte, wie viel schafft die in welcher Zeit, das sind halt Sachen, die so eine Factory übernimmt. Und diese, also das würde mich insgesamt auch sehr nochmal interessieren, wie diese Produktionsprozesse oder dieses Design von diesen Produktionsprozessen aussieht. Genau, dann gibt es noch so großartige Maschinen wie diese hier. Diese Maschine ist einfach nur da, um Komponenten, die ein bisschen mehr physische Belastung abbekommen, mit diesem geilen weißen Bastelkleber zuzukleben und das anzukleben. Ich will diese Maschine haben. Aber das ist halt auch so ein Ding, du sagst halt, wenn du deine Platine bestücken lässt, einfach so, ja, das muss noch festgeklebt werden und dann programmieren die halt auch die Maschine zusätzlich noch dazu. Gibt dann auch solche großartigen Geräte, die sind einfach nur dafür da, dass man Firmware drauf flashen kann und es ist halt auch wieder so, man sieht, das hat jemand gebaut extra für diese Factory oder für dieses Modell. Ja, es gibt Maschinen, ich habe keine Ahnung, was diese Maschine tut, aber es sieht total großartig aus. Es gibt Maschinen, wo man sich denkt, X-Ray, okay, wozu brauchst du in einer PCB Assembly Factory einen X-Ray? Was die Maschine tut ist, man legt da so ein Reel mit den Komponenten drauf. Dann fährt das da rein, macht einmal ein X-Ray-Bild und macht dann Bildanalyse auf das Ergebnis, nur um zu sagen, dass da halt noch 9.996 Teile drauf sind. Wir haben uns dann noch viel mit denen unterhalten, das waren tatsächlich sehr spannende Gespräche, weil wir über viele Sachen einfach gesprochen haben, zum Beispiel dass viele westliche Unternehmen irgendwie ein Problem damit haben oder Angst dafür haben, wenn sie was in China produzieren lassen, dass dann halt geklaut wird. Da sind wir wieder bei diesen Shanghai-Geschichten. Und sie meinen so, dass sie das auch schon gehört haben, dass sie nicht so richtig verstanden haben, so, we don't have our own product, why we should copy something. So, das ist gar nicht unser Markt. Und das fand ich irgendwie eine sehr interessante Sicht auf diese Dinge nochmal. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass mittlerweile ist es so, dass in Shenzhen produziert wird, nicht mehr, weil es billig ist, sondern weil die Qualität stimmt, weil man extreme Mengen schnell produzieren kann, weil es einfach die Fabriken da gibt. Es gibt eine Menge an Fabriken, dass wenn man vorhat, was zu produzieren, sich vorher in einem Tag 5 verschiedene Fabriken angucken kann und dann entscheiden kann, wo man produzieren lässt. Die Lieferkette ist nah, die Teile sind da und alles geht halt super schnell. Es wird halt immer von so Shenzhen Speed gesprochen. Beispiel ist so, am Morgen habe ich nach der durchhackten Nacht mein PCB fertig designt und schicke es los und am Abend bekomme ich das fertige PCB zurück geliefert. Das ist so die Idee von Shenzhen Speed, was aber auch dafür sorgt, dass sie auf so sämtliche Hypes aufspringen, die es gibt, weil man muss schnell sein, man muss immer mit dabei sein. Hier war irgendwie Werbung für OpenClaw, dann gab es da irgendwie eine Drohnen-Lightshow, wo natürlich auch AI riesiger Punkt war, da gehen die natürlich auch total drauf ab. Drohnen sowieso, es gibt da in den Parks diese Drohnen-Lieferstation, das wollten wir ausprobieren, hatte in dem Tag nicht so richtig geklappt, da kam dann irgendwie eine sehr verwirrte Person angelaufen und hat irgendwie versucht, unser Essen, also man kann sich da halt Essen hinbestellen oder Getränke und ja, die Drohne hat an dem Tag nicht funktioniert oder keine Ahnung, was da los war, jedenfalls war die Person sehr verwirrt, wie sie jetzt das Essen in diese Station reinbekommt, aber ja, am Ende haben wir trotzdem unser Erdbeer-Hotdog bekommen. Es ist natürlich auch so ein Punkt, dass diese Logistik mit Drohnen überhaupt gar nicht funktionieren würde. Das skaliert einfach nicht, weil wenn man sieht, ist diese komplette Transportation ist powered by E-Mopeds. Es ist alles E-Moped. Und wenn man sich halt vorstellt, wenn diese Mopeds, die hier Essen liefern, alle per Drohne kommen würden, das geht halt nicht, ne? Diese Menge an E-Rollern ist am Anfang wirklich sehr, sehr überwältigend, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran und merkt so, wenn man einigermaßen vorhersehbar läuft, dann hat man überhaupt kein Problem. Wir haben einfach keinerlei Unfälle gesehen, obwohl die teilweise auch wirklich sehr schnell unterwegs sind. Scheint einfach zu funktionieren. Und man sieht hier auch sehr gut, wie diese Mopeds und diese Zweiräder, alles elektrisch, also Verbrenner ist da, was Mopeds angeht, komplett verboten. aber wie die halt auch Teil der Logistik sind und da alles mit transportiert wird. Und das ist natürlich auch Teil dieses Liefersystems mit, was ich vorhin erwähnte, dein PCB wird direkt aus der Factory zu dir geliefert. Passiert halt ganz viel über diese E-Mopeds. Die fahren auch wirklich überall lang. Also das sind so Unterführungen, die extrem steil sind und die ballern da durch. Und das Schlimmste ist eigentlich, dass die unten dann noch anfangen zu hupen und die sind teilweise sehr laut. Ansonsten Scooter und Rollbrett ist gerade in Washington Bay einfach die Fortbewegungs- oder Transportmöglichkeit. Ladesicherung mit Klebestreifen, das hält. Und umso später es wird, umso schneller sind die auch unterwegs, aber umso relaxter scheinen die auch irgendwie zu sein. Aber es muss nicht immer ein E-Scooter sein, so ein Hoverboard funktioniert auch total super. Nur echt mit, also es ist wirklich keine Seltenheit, aber es ist nur echt mit entweder Zigarette oder Smartphone in der Hand. Ich weiß nicht, kennt ihr, auf Mastodon gibt es so diese Carry-Shit-Olympics, wo Leute sich dafür feiern, dass sie ganz viel auf so ein Lastenrad drauf machen. Das kann ich alles nicht mehr ernst nehmen, seitdem ich gesehen habe, wie in Shenzhen Sachen transportiert werden. Das läuft. Mein Highlight war wirklich dieser Mensch, der dann halt, also es war schon sehr spät abends, aber der hatte offensichtlich sehr viel Spaß, weil er hat angefangen, so Schlangenlinien mit seinem Moped zu fahren. Ja, wenn man ein größeres Mobil hat, kann man es auch noch mehr überladen. Zugegeben, also ich glaube, das sind wirklich sehr, sehr leichte Sachen, die da drin sind oder Verpackungsmaterial. Aber Rollbrett brauchst du auch nicht unbedingt. Man kann auch einfach auf einem Scooter sehr viele Handyhüllen transportieren, wenn man noch jemanden dabei hat, die irgendwie noch drei Beutel in die Hände nehmen kann. Funktioniert das super. Diese ganze Logistik funktioniert vor Ort, jedenfalls nach meinen Beobachtungen auch so, dass es einfach Menschen gibt, die man einfach dafür bezahlen kann. Ich brauche jetzt diese Kisten dahin transportiert und dann bezahlt man die halt einfach sehr spontan dafür. Und dann transportieren die das für einen weg. Logistik sowieso ganz spannend, also gegen Abend wird es dann auch voll die Straßen, dass überall Kisten rumstehen und alles voll steht. Teilweise stehen diese Kisten dann aber auch über Nacht rum, gerade vor den kleinen Shops, die so Packstadt, wie heißt das, so Postfilialen quasi stapeln, dann sind die Pakete auch abends. Was ich irgendwie sehr, sehr angenehm fand, war aber auch so mitzukriegen, wie am Abend dann noch so die Familien beieinander saßen und irgendwie so mit sehr, sehr viel Spaß die letzten Pakete noch zusammenpackten und dann einfach, also es war einfach eine sehr gute Stimmung und hat einfach nochmal so diese Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe, wer packt das eigentlich ein? Und ja, das sind halt einfach Menschen, die da rumsitzen und mir meine Pakete packen. Es gibt natürlich irgendwie ganze Straßenzüge da ringsrum, die nur Verpackungsmaterial verkaufen und diese ganze Logistik handeln. Gerade nachts sieht man überall, wie von diesen Rollbrettern dann wieder die Kisten in irgendwelche Transporter geladen werden. Übrigens so Transporter, die sehr alt aussehen, aber dann stellst du fest, naja, das sind halt trotzdem Elektrotransporter, die fahren da schon, wahrscheinlich schon seit 10 Jahren elektrisch rum. Und am nächsten Morgen geht das Spiel von neuem los, da kommen die Pakete für die Shops angeliefert und werden auf den Straßen ausgeladen und die Shops beliefert. Was man auch sehen kann, ist, dass man einfach die Straßen langläuft und dann guckt man plötzlich in so ein, also ich habe noch nie in echt eine Paket- oder Briefsortiermaschine gesehen, da läuft man die Straße lang und guckt plötzlich in so ein Logistikzentrum rein und hört und sieht das alles. Ja, ich habe euch noch was anderes mitgebracht. Shenzhen ist halt nicht nur Technik. Ich will euch in ein kleines Dorf oder ein kleines, das heißt so Urban Villages, das sind so Dörfer, die mittlerweile auch zu kleinen Städten geworden sind, will ich euch ein bisschen mitnehmen nach Dafen. Dafen ist bekannt für Ölgemälde. Und zwar ist Dafen, also Shenzhen ist einer der weltweit größten Produzenten für Ölgemälde-Replikas. Was ihr da seht, diese so ein bisschen welligen Sachen, das sind wirklich gestapelte Leinwände, wo Gemälde drauf sind. Und also jetzt gibt es so ein paar Symbolfotos, sind alle aus Dafen, aber ich habe natürlich keine historischen Fotos. Begonnen hat das 1987, als Shenzhen wirklich sehr, sehr klein war, gab es einen Menschen namens Huang Yang. Und der hatte eine kleine Malwerkstatt in Shenzhen, in Lohu, direkt an der Hongkonger Grenze. Und der hat halt angefangen, Replikas von bekannten Bildern oder bekannten westlichen Bildern zu machen. Viel Van Gogh und solche Sachen und hat die halt nach Hongkong und ein bisschen auch in die Welt verkauft. Shenzhen ist gewachsen, die Mieten sind dementsprechend auch gestiegen und Huangyang konnte sich seine Werkstatt nicht mehr leisten und ist halt in ein kleines, ruhiges Dorf am Stadtrand von Shenzhen gezogen, was damals noch nicht zu Shenzhen gehört hat. Was der Vorteil war, dass er Menschen einstellen konnten, die keine, ich habe ja vorhin von diesem Zaun um Shenzhen erzählt, den es zum damaligen Zeitpunkt noch gab. Und er konnte halt Leute, die kein Permit hatten, direkt nach Shenzhen reinzukommen, anstellen für seine Werkstatt. Und er wurde relativ erfolgreich und einige von seinen Mitarbeitern haben sich dann auch selbstständig gemacht, sind in diesem Dorf geblieben und haben eigene Werkstätten eröffnet. Und so nach und nach zog es immer mehr Malerinnen aus ganz China nach Dafin. Es gab auch so ein paar Fabrikarbeiterinnen, die sich erhofft hatten, so flexiblere Arbeitszeiten zu haben und mehr in das Kreative zu gehen und nach Dafin zu gehen. Aber insgesamt war es so ein Sammelort und so für ja so ein bisschen so die kreativ Ausgestoßenen, mit denen die sonst niemand verstanden hat. In Dafin wurden die quasi aufgenommen. Und dann gab es 1992 eine riesige Bestellung für Bilder. Und zwar 360.000 Ölgemälde sollten innerhalb von 6 Wochen fertiggestellt werden. Und da haben sich halt diese ganzen Malerinnen, die sich in der Zeit angesammelt haben, zusammengetan und haben mit vereinten Kräften quasi ein Verfahren entwickelt, wie sie Bilder in Fließbandarbeit malen können und haben das so optimiert, dass so jede Künstlerin hat so von dem gleichen Gemälde immer einen eigenen Teil gemalt, haben das natürlich dadurch auf Geschwindigkeit und Qualität optimieren können. Oder am Ende haben sie halt es damit geschafft, den Auftrag pünktlich abzuliefern. Wenn ihr jetzt fragt, so wer bestellt 360.000 Ölgemälde, das sind in der Regel, also viele von denen, die das bestellt haben, waren so Walmart oder irgendwelche Hotelketten oder Baumärkte oder sowas. Genau, mittlerweile, also wenn ihr irgendeine Ölgemälde-Replika besitzt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das aus Shenzhen kommt. Ich habe Zahlen rausgesucht, zu den Hochzeiten waren 50-70% aller Ölgemälde-Replikas aus Dafin. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen verändert. Es gibt natürlich viele Menschen, die eigene Bilder jetzt malen. Also ich finde sehr schön dieses Bild von diesem roten Baum, was direkt neben diesem roten Baum steht. Menschen haben eigene Styles entwickelt, eigene Kreationen gemacht. Und natürlich spielen aber diese bekannten Werke immer noch eine extrem große Rolle. Van Gogh ist sehr, sehr beliebt. Es gibt da einen Film, wo man sieht, wie sehr sie Van Gogh verehren. Das finde ich super spannend. Aber ganz viel ist dann so eine Kombination aus klassischer Kunst, den eigenen Werken, irgendwelchen Anime-Charakteren. Da ich glaube, der chinesische Markt immer mehr eine große Rolle auch spielt, gibt es natürlich, also ich kenne mich damit nicht aus, aber ich vermute mal, dass es so chinesische Klassiker gibt, die man da kaufen kann. Und ganz viel sind auch so Bilder, so Auftragswerke. Menschen haben irgendwie ein Hochzeitsfoto gemacht und dann wird es da auf Leinwand gebracht als Auftragswerk. Also das sieht man tatsächlich relativ viel, dass Menschen von ihren iPads oder Smartphones die Bilder dann abmalen. Und da kann man dabei zugucken. Und ja, viele Künstlerinnen ziehen andere Künstlerinnen an. Deswegen gibt es da natürlich auch so ein bisschen Skulpturen oder Leute, die sich auf Skulpturen konzentriert haben, chinesische Kalligrafie. Man muss auch sagen, einige von diesen Läden sehen auch einfach aus wie ganze Kunstwerke. Also es ist ja manchmal ein bisschen chaotisch, aber es sieht super hübsch aus und diese Kunst wandert dann halt auch so ein bisschen auf die Gebäude über und es entstehen so kleine Kunstwerke oder größere Kunstwerke auf den Gebäuden selber drauf. Was halt passiert, wenn 10.000 KünstlerInnen auf engstem Raum zusammenwohnen? Dass es so hübsch aussieht und man so gucken kann, zieht natürlich auch viele Touristinnen mittlerweile an und das ist halt so ein weiterer Punkt, wo sich dieser Markt oder so ein bisschen adaptiert, was in Dafin passiert. Sie bieten Malkurse an, wo man sein eigenes Ölgemälde malen kann. Dieses Jahr waren plötzlich überall Töpferscheiben da und man konnte Töpferkurse machen. Und ja, es ist auch auf Tourismus ausgelegt, aber ich hatte so einen Eindruck, so diese engen Gassen sind noch relativ leer, also so ein bisschen Tourismus verträgt, also es ist nicht überlaufen, so ein bisschen Tourismus verträgt das Ganze noch. Und insgesamt war diese ganze Stimmung da super entspannt, also im Gegensatz zu diesem hektischen Rest dieser Großstadt, war es da wirklich sehr entspannt. Die Leute waren irgendwie fröhlich, es war eine coole Stimmung und man hat also sonst überall in Shenzhen haben wir relativ wenig Street Art gesehen und da war alles voll. Was auffällt ist, dass dazwischen viele so Handwerkshops sind die halt Supply, also ob das jetzt Bilderrahmen sind, da gibt es dann halt irgendwelche Rahmenläden oder es gibt Shops, die verkaufen die Farben und die Leinwände, alles, was man halt irgendwie braucht. Und das ist auch so ein Zeichen, dass wieder sie es geschafft haben, diese Lieferkette für das, was sie machen, extrem eng zu halten. Und es war auch so, also keine von diesen Läden sahen so aus, als wenn das jetzt irgendwie eine große Kette wäre, sondern es sieht halt wirklich so, ja, die sind da halt gewachsen und die waren schon immer da und sind vor Ort entstanden. Und ich finde, DaFan ist damit eigentlich ein gutes Abbild, was Shenzhen gut kann und was Shenzhen ausmacht. Das ist so von der Kunst der Imitation und des Nachmachen bis zum Prozess des Kopierens zu optimieren, bis hin zur Massenfertigung und dann so eine eigene Innovation draufzusetzen und einen eigenen Stil zu entwickeln und eigene Innovation zu bringen. Und das aber alles in so einer kollektiven Zusammenarbeit, die aber gleichzeitig eine große Konkurrenz ist, die damit auch wieder Innovation pusht. Und gestützt ist das Ganze am Ende von einer Lieferkette, die lokal einfach da ist, von informellen Netzwerken. Und all das in der Kombination macht es, glaube ich, relativ schwierig, dieses komplette Konzept Shenzhen jetzt irgendwo anders hin zu übertragen, beziehungsweise das, was ich am Anfang erzählt habe, was in Hongkong passiert ist, dass die Industrie so einfach abgewandert ist, glaube ich, dass das in Shenzhen nicht so einfach passieren kann. Ja, Shenzhen ist am Ende halt noch deutlich mehr. Shenzhen ist Infrastruktur, Shenzhen ist Architektur, Shenzhen ist Infrastruktur mit Architektur. Es sind riesige, also ich habe ja am Anfang irgendwie von dieser supermodernen Stadt erzählt, wo das eigentlich früher Dörfer war und ein Teil von diesen alten Dörfern gibt es noch, die man sich angucken kann. Shenzhen hat irgendwie super spannende Landschaften, super spannende Parks, also richtig geile Parks, muss man sagen. So eine grüne Oase zwischen den Hochhäusern mit teilweise auch spannender Architektur. Und ja, es gibt halt unfassbar geil und vieles Essen. Ich habe leider, also aus allen Teilen des Landes wiederum das geile Essen. Wir haben das Essen jetzt lieber gegessen, als zu fotografieren. Deswegen müsst ihr jetzt ein Bild von Blinri euch angucken, wie Blinri versucht, eine Oreo Käse Vulkan Pizza mit Handschuhen zu essen. aber Shenzhen sind halt auch einfach die Menschen vor Ort. Ob die jetzt PCBs designen, ob die Päckchen packen, ob die Essen machen, whatever. Und eigentlich alle Leute, mit denen wir jetzt zu tun haben, also es ist ultra krass, diese Gastfreundschaft dieser Menschen und diese Freude dieser Menschen, wenn sie dich, also war einfach, ja, großartig. Und ja, Shenzhen sind halt nicht nur bunte LEDs, aber es sind auch bunte LEDs. Ich habe schnell geredet. Ich bin eine Viertelstunde oder 10 Minuten schneller, als ich dachte. Ich habe ein bisschen gelogen. Hier gibt es auch noch eine Folie mit Text drauf. Das ist mein Mastodon-Account oben, wo ich viel über solche, also ja, viel Shitposting, aber zwischendurch auch mal solche Sachen wie das Zerlegen zum Beispiel von diesem Mobile-Phone. Zerreisen ist der Account, wo, also ich bin ja meistens nicht allein unterwegs, wenn ich in Asien bin, sondern mache das sehr gerne mit Freundinnen und das sind so ein Sammelaccount, wo wir dann unsere Erlebnisse so ein bisschen live dokumentieren. Und das dritte ist noch ein Link zu einem Blogbeitrag, den ich geschrieben habe, wo ich letztes Jahr auf der IFA war und viel mit chinesischen Ausstellern gesprochen habe über die Produktion, über die Innovation und wie Vertrieb und Produktdesign in China funktioniert oder vor allem in Shenzhen funktioniert. Jetzt haben wir vielleicht doch noch Zeit für Fragen, je nachdem. Habt ihr Fragen? Ja.
Danke. Wir waren auch schon in Shenzhen und wir haben auch versucht, Pakete auf Taobao zu bestellen, ist uns aber nicht gelungen. Wie hast du das bezahlt?
Ich glaube, Maxi hat irgendeinen Glitch in der WeChat Union Pay Integration gefunden. Vielleicht wollt ihr später nochmal irgendwie, ich hab's nicht im Kopf, wie es funktioniert hat. Beim letzten Mal wurden dann auch die Kreditkarten dann irgendwie blockiert, weil zu viele Requests und ganz komisch. Also Ja, also diese ganz viele Services sind halt so, man muss sich mit Reisepass identifizieren, oft ist es auch gar nicht auf internationale Pässe ausgelegt, sondern nur auf Ausweise. Diese Real Name Identification kann einen manchmal ganz schön in den Fuß schießen, das stimmt.
Hast du mal einen Blick auf eins von diesen Päckchen werfen können, die da verpackt wurden, dass man da eine Adresse findet, irgendwie was man hier aus der Region oder weltweit wiedererkennt?
Ich glaube, wir haben ab und zu mal so einen Blick drauf geworfen. Also es war irgendwas aus Deutschland, war zum Beispiel auf jeden Fall dabei. Aber also ganz oft ist es auch so, dass man die kleinen Päckchen gar nicht so sieht, sondern diese großen Pakete, wo die halt nochmal in so Säcke verteilt werden. Ja.
Denkst du, dass so wie es ist jetzt, ist es sehr temporäre Sache und es alles ganz verändern wird, das nicht mehr geben wird? Das ist es jetzt ein Blip in der Zeit, was es so gibt, oder was ist vielleicht was länger Lebendiges?
Ich finde es schwer zu sagen, weil ich habe natürlich auch so ein paar Kommentare von Leuten, die schon mal da waren und länger da waren. Also es gibt ein paar Menschen, die sagen, was alle sagen, ist, dass das Shenzhen sich insgesamt sehr, sehr schnell verändert. Dass so Hochhäuser, wo vor 3 Wochen noch ein Haus stand, plötzlich ein anderes Hochhaus steht und viele von diesen Urban Villages verschwinden. Gleichzeitig ist es so, dass ich auch schon Kommentare von Menschen gelesen habe, die aktuelle Bilder sehen und halt irgendwie sagen, oh, das sieht aus wie als ich vor 10 oder 15 Jahren vor Ort war. Ich glaube, insgesamt ist das immer in so einem Veränderungsprozess. Ich glaube, so ein bisschen auch wie man es in das, was ich von Darwin gezeigt habe, dass sich da Sachen verändern, dass es so eine Adaption ist, wie es halt in die Zeit fällt und wie die Umstände sich verändern. Ich glaube, dass die Menschen vor Ort sehr anpassungsfähig sind und auch die Märkte sehr anpassungsfähig sind und ja, die Leute vor Ort sehr kreativ sind und immer Wege finden werden, wie sie neue Produkte verkaufen können oder ein Gespür dafür haben oder sehr, sehr viel versuchen, neue Sachen einfach zu erfinden, die Leute spannend finden. Ja, ansonsten, ihr wisst ja jetzt, wie ich aussehe. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, können wir uns gern noch unterhalten.